Baugenehmigungszeiten?
Ja, absolut kürzere Baugenehmigungszeiten. Das ist ja aberwitzig, dass wir, wie gesagt, 5 Jahre benötigen, um eine Baugenehmigung zu erwirken für ein innerstädtisches Bauvorhaben. Aber ich weiß, dass es anders geht.
Meine heutige Interviewpartnerin hat mir folgende Grußbotschaft von einer ihrer einstigen Bauherren zur Verfügung gestellt und ich darf zitieren. Sehr geehrte Frau Carola Busse, am 19. April 1960 hat noch keiner gewusst, mit welcher Wucht, Besonderheit und Auffälligkeit Sie Ihr Umfeld beeinflussen werden, dass Sie kreativ die Zukunft gestalten, Zeichen setzen und es ist schön, Ihre Erfolge zu sehen. Sie sind interessant und überraschen durch Besonderheit und Anspruch in Ihrer Persönlichkeit. Ihre couragierte Gelassenheit macht Sie in der hart umkämpften Baubranche so erfolgreich. Neugier, Streben nach außergewöhnlichem Mut sind Ihre Markenzeichen. Viel Erfolg im privaten und im Beruf, Gesundheit und alles, was dazugehört, wünscht Ihnen D.H. Und jetzt lacht sie hier vor mir und sie ist ja sogar wahrscheinlich ein bisschen...
Eine ganz, ganz besondere Auszeichnung.
Ja, ich darf begrüßen die Carola Busse. Und diese Worte einer deiner Bauherren, das hast du mir im Vorgespräch verraten und mir zur Verfügung gestellt, haben dich persönlich berührt und mich auch.
Ja, das war schon ein ganz tolles Kompliment und das ist natürlich schon ein bisschen älter auch. Das war eine Grußbotschaft aus 2010, schon ein paar Tage her, aber es ist... unter den ganz vielen schönen Referenzen, die wir im Laufe unserer Tätigkeit als Wachsenburg Baugruppe sammeln konnten, eine schon der besonderen, die mich tatsächlich immer wieder sehr berührt.
Also mich hat die auch berührt und ich sage mal, ich unterschreibe das sofort, weil wir kennen uns schon ein paar Tage. Wir kennen uns schon bestimmt 20 Jahre.
Ja, schon viele Jahre.
Und ich konnte ja deinen Schwung, der hier beschrieben wird und deine große, große Courage und auch wiederum deine Gelassenheit bei so großen Projekten, die du umgesetzt hast, wirklich bewundern. Ich habe dich immer bewundert.
Es erstaunt mich so sehr, wie andere Leute so auf mich blicken. Es ist immer so, dass für mich viele Dinge so ganz normal sind, die von außen als Besonderes betrachtet werden. Damit muss ich manchmal auch lernen, umzugehen. Aber vielen, vielen Dank auch für das Kompliment.
Ja, sehr gerne. Ich habe lange gebraucht, um dich zu überzeugen, dass du jetzt überhaupt in meinen Podcast kommst. Und ich danke auch für die Freigabe dieser Botschaft, weil ich kenne dich ja ein bisschen. Wenn es so um dich selber geht, bist du eigentlich sehr, sehr zurückhaltend. Und dabei hast du so viel zu berichten und zu erzählen. Und heute soll es ja um das Thema Bauen gehen. Wir wollen uns gerne unterhalten, das war mir sehr wichtig, über diese Baukrise in Deutschland. Aber damit unsere Hörer und Hörerinnen einfach auch nochmal wissen, wer du eigentlich bist, erzähle ich jetzt mal, du bist eine eingeborene Erfurterin. Ein DDR-Kind. Du bist gelernte Bauzeichnerin, studierte Bauingenieurin, Bauleiterin, Architektin, hast nicht nur geplant und entwickelt, sondern viele große Bauprojekte, nicht Objekte, Projekte, erfolgreich umgesetzt und dafür zahlreiche bedeutende Auszeichnungen erhalten. Das erzählt sie selber wahrscheinlich auch nicht so gern, aber ich darf das ja jetzt. Du bist Verwalterin, Projektentwicklerin, Geschäftsführerin, Firmengründerin, Firmeninhaberin.
Und wenn du so weitermachst, ja, dann.
Ja, auf jeden Fall. Du bist sogar, und das ist, kommt ja jetzt in meinen Beruf mit rein, Maklerin. Du hast sogar deine Objekte selber vermakelt. Und deshalb, also wer kann mehr über Immobilien und Bau erzählen als du? Und ich darf noch erwähnen, vielleicht kommen wir in der Folge noch drauf, du begleitest viele Ehrenämter. Du bist Gemeinderätin, Vereinsvorsitzende des Otto-Knöpfer-Museums. Da kann ich auch mitreden.
Ja.
Da bin ich nämlich sogar Mitglied.
Bin ich stolz darauf, dich als Mitglied geworben zu haben.
Dankeschön. Und du bist Mitglied in zahlreichen Vereinen. Du hast ein eigenes Kaffee, einen eigenen Club. Kaffee ist einfach, ja, es ist mehr als ein Kaffee.
Der Teeklub in Arnstadt.
Genau, das ist auch eins deiner Werke, die du so unglaublich schön ausgestaltet hast. Und du warst auch politisch unterwegs.
Ah ja.
Sehr stark politisch unterwegs.
Ja, Kommunalpolitik ist eins meiner aufregendsten Projekte.
Ja, und deshalb nochmal der Gedanke, warum ich dich eingeladen habe. Du bist in erster Linie meine geschätzte Freundin und natürlich Danke. Eine Fachexpertin, wenn es für mich um das Thema geht, hat Deutschland das Bauen verlernt?
Ja, ein tolles Thema.
Ja.
Ist das jetzt die Frage?
Das ist die Frage.
Hat Deutschland das Bauen verlernt? Das ist natürlich ziemlich provokativ, das so zu sehen. Aber manchmal kann einem schon dieser Gedanke kommen, dass wir es verlernt haben, einfach mutig voranzugehen und unsere Visionen zügig umzusetzen. Und mir ist gar nicht so ganz klar, woran das liegt, denn verlernt. Wir sind ja nicht dümmer geworden. Sind wir behindert durch zu viele Vorschriften? Sind wir gehemmt durch Ängste, die uns begleiten? Ich kann es gar nicht sagen. Die Zinspolitik wird immer wieder in den Fokus gerückt. Die vielen Vorschriften, ich nannte es ja eben schon, und die mutigen Akteure, die oftmals in den Verwaltungen fehlen, das sind alles Hemmnisse, die dazu beitragen, dass vielleicht weniger gebaut wird, dass mit weniger Leidenschaft gebaut wird. Und wenn du vorhin darüber gesprochen hast, dass ich nicht gerne so selber im Vordergrund stehe, dann bin ich immer lieber stolz auf die Projekte, die ich in der Vergangenheit umsetzen konnte. Ja, die ich natürlich auch mit einem ganz großartigen Team und mit einer absolut tollen Familie als Rückenstütze umsetzen konnte. Ja, das sind Projekte, die in den vergangenen 35 Jahren, vielleicht kommen wir nachher nochmal auf bestimmte einzelne Projekte, die ich in den vergangenen 35 Jahren umsetzen konnte. Da war natürlich kurz nach der Wende, ich habe mich ja sofort nach der Wende selbstständig gemacht, 1990, und da war das natürlich wesentlich einfacher zu bauen. Die Gegebenheiten, die Aufbruchsstimmung, das war alles eine ganz andere. Und es gab, wie ich es eben schon sagte, in den Verwaltungen mutige Akteure, die einfach gesagt haben, das machen wir jetzt so. Vom Bürgermeister bis zu den Verwaltungsmitarbeitern ging das dann eben irgendwo ein Stückchen einfacher, als das heute der Fall ist, wenn wir heute für eine Baugenehmigung länger brauchen, als wir eigentlich auf der Baustelle dafür Zeit aufwenden. Wenn ich überlege, wir brauchen 5 Jahre im Schnitt für eine Baugenehmigung, für ein besonders visionäres Projekt, sage ich jetzt mal, und wir bauen das in 2, 3 Jahren, dann sind das irgendwo Verhältnisse, die, glaube ich, nicht so ganz intakt sind.
Na, nicht so ganz ist noch gelinde ausgedrückt. Du hast mir in dem Vorgespräch geschrieben oder auch mir zugearbeitet, natürlich, wortwörtlich hast du das gesagt, natürlich ist meine Leidenschaft das Bauen schlechthin und dabei habe ich mir niemals die leichtesten Bauaufgaben vorgenommen. Das kann ich bestätigen. Ich kann mich an so einen Moment erinnern, als es um den Wiergarten ging. Das ist ja das spektakuläre Haus für mich, was du geschaffen hast, als du gesagt hast, nach 5 Jahren Projektentwicklung, Baugenehmigung, fehlt dir als Projektentwickler dann irgendwann die Kraft, das auch noch umzusetzen. Vielleicht kannst du dazu mal was sagen, weil das war für mich ein Wahnsinn und ich hatte die große Ehre, das immer so ein bisschen mental mitzubekleiden und weiß, was da dran hing.
Ja, das Wir-Quartier. Es gibt ja zu jedem Projekt eine Geschichte. Das ist tatsächlich so. Und wir haben nicht die meisten Baustellen in Erfurt hier begleitet, aber tatsächlich die Baustellen mit sehr, sehr großen Herausforderungen. Und meine Tochter hat das mal ganz schön in einem Jubiläumsbrief an mich formuliert, wie sie sagte, na, die Mutti, die macht das schon. Und und ob es ein Einfamilienhaus auf dem Lande ist oder ob es die neuen Denkmäler der Landeshauptstadt sind.
Ja, auf jeden Fall.
Die setzt das um. Und als wir erfolgreich die Schottenhöfe umgesetzt hatten, am Fuße der Krämerbrücke,
kann mich erinnern.
Ja, dort war dann auch mein Büro.
Ja,
da, wo
sehr
jetzt
schönes
das
Büro.
Bistro Ballenberger sein Zuhause hat, dort war unser Büro. Und wenn ich nach Hause gefahren bin, ich bin ja nun Landei.
Und, ja, da kommen wir noch drauf.
Und immer wenn ich nach Hause gefahren bin, stand ich an der Kreuzung gegenüber vom Haus der Gewerkschaft und links ein großer Bauzaun, wo dran stand, Grundstück zu verkaufen. Kann man sich vorstellen, dass ich da mindestens 8 Jahre lang dran vorbeigefahren bin, bis ich endlich mal die Nummer, die Telefonnummer gewählt habe und herausbekam, wer dieses Grundstück zu verkaufen hat. Ja, und das war dann nun das Grundstück, ein tiefes Loch hinter einem Bretterzaun. Und auf der Heimfahrt vom Büro nach Hause stand ich, wie gesagt, an der Kreuzung und habe mir 8 Jahre lang dieses Verkaufsschild angeschaut, bis ich endlich mal zum Telefon griff. Dann begann die Geschichte des Wir-Quartiers. Und dann gab es den Zugang zu dem Grundstück. Und dann musste ich überlegen, ist das eine neue Baustelle für dich? Das ist ja immer das, was ich mir als erstes vorgestellt habe. Wenn ich ein Projekt entwickelt habe, kannst du dir selber hier vorstellen, zu wohnen und zu leben? Und wenn, wie kann man das am allerbesten tun? Das ist ja nun ein Standort, wir Quartier, wenn wir davon sprechen. Viele werden das gar nicht mehr wissen. An diesem Standort war ja früher das Jugendtouristikhotel.
Genau.
Und auch als Hochhaus. Und,
ja, und für die Hörer und Hörerinnen, die jetzt nicht aus Erfurt sind, sage ich, es ist ein spektakuläres Hochhausprojekt geworden. Und mit der Vision,
Bosco Verticale aus Mailand.
Und das ist auch so umgesetzt worden, dass die zwei Hochhäuser sind auch begrünt mitten in Erfurt.
Ja.
Nicht ganz so, wie du es gedacht hast.
Ja, es ist nicht ganz so geworden, wie ich mir das wirklich gewünscht hätte, aber das hat seine Gründe. Und dann komme ich wieder zurück zu deiner Frage. Haben wir es verlernt zu bauen? Die Hochhäuser, die wirklich nach dem Vorbild Bosco Verticale in Mailand geplant waren, die wünschte ich mir natürlich in einem schönen grünen Kleid. Aber da sprach der Statiker dagegen. Da sprach
Denkmalschutz?
Der Denkmalschutz weniger. Mhm. Der hatte eher ein Problem mit der Höhe der Hochhäuser.
Da
deswegen
um Höhe,
wurden da Etagen
Dom.
Gekappt, die heute das Verhältnis ein bisschen nicht so gut darstellen lassen, wie das eigentlich zu sein hätte zwischen den beiden Türmen. Aber es war noch der Windkanal, in dem die Hochhäuser standen. Und dann befürchtete man, dass Gehölze herabfallen könnten. Und der Statiker befürchtete, dass eben die Balkonplatten nicht halten. Und die Feuerwehr, ganz großes Thema, die Feuerwehr hat eben die Bedenken gehabt, dass die Gehölze, wenn die dann auf den Balkonen stehen, in Flammen aufgehen könnten und sie könnten diesen Brand nicht beherrschen. Ja, schaue ich nach Mailand, frage ich mich, ja, wie machen die es denn? Und dann frage ich mich, ja, haben wir Deutschen das verlernt zu bauen? Ja, irgendwie stehen wir uns selbst im Weg.
Wahrscheinlich. Und wenn ich jetzt so lese, ich sag's mal ganz platt, du sagst ja, du hast immer nicht die leichtesten Bauaufgaben gehabt. Und die Bauaufgaben sind ja jetzt nicht schwerer geworden.
Ich habe es mir selbst ausgesucht.
Ne? Ja, aber du hast es doch hingekriegt. Wie auch immer, du hast es mit viel Fleiß, mit viel Leidenschaft hinbekommen. Und jetzt stellen wir fest, und da sage ich, glaube ich, nichts Neues und bin auch nicht böse, dass der ganze Bau in Deutschland stagniert. Es fehlen uns angeblich, ich habe es gegoogelt, 1,5 Millionen Wohnungen. Wir Makler sagen, 1,5 Millionen Buden fehlen uns. Und wenn ich mich umgucke, wer baut denn im Moment überhaupt noch?
Naja, es wird schon noch gebaut, aber doch auf sehr geringem Niveau. Die Anträge sind rückläufig und auch die Kennzahlen sind so, dass man sagen kann, der Bau, der liegt da nieder. Wir erleben selbst als Wachsenburg Baugruppe, dass sehr viel Nachfrage bei uns herrscht am Telefon nach Ausschreibungen und die Firmen suchen schon nach Arbeit, die Lieferanten suchen nach Arbeit und am ersten haben wir das gespürt, dass die Aufzugsbauer bei uns anriefen und nach Auftragsvergabe fragten, ob da irgendwas in Planung ist. Und das ist dann immer ein Zeichen, dass tatsächlich an der Stelle im Wohnungsbau, im mehrgeschossigen Wohnungsbau, nicht mehr wirklich viel passiert. Ja, wenn die Baustoffindustrie dann
Ich kenne ganz andere Zeiten, als du die Hochhäuser und die vielen anderen Projekte, wo man aufs eine oder andere noch kommt, wo du wirklich froh warst, dass du Handwerker hattest. Du bist denen ja, ich will nicht sagen hinterhergerannt, aber die waren ja alle gut ausgelastet und du musstest lange planen bei so einem Bauvorhaben, da erzählen wir ja den Leuten jetzt auch nichts Neues, dass du entsprechend die Birnen schon gebündelt parat stehen hattest.
Das gehört zu den großen Aufgaben, wenn man schlüsselfertig baut, dass man ein Netzwerk von Handwerkern um sich schart und mit denen vertrauensvolle Zusammenarbeit übt. Ne? Und das haben wir in den letzten Jahren natürlich gut gekonnt. Und somit war das so, dass wir schon den Luxus hatten, auf unser Netzwerk zurückgreifen zu können. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass in der Vergangenheit wirklich die Handwerker sehr rar und sehr nachgefragt waren. Und ich habe mir schon vor mehr als 10 Jahren immer Gedanken gemacht und auch mein Schwiegersohn war mal auf der Spur und sollte für mich mit der Handwerkskammer mal Kontakt aufnehmen, weil wir wollten irgendwelche Zukunftsprojekte mal entwickeln, weil ich dachte, Mensch, jeder studiert irgendwas und am liebsten IT-Branche oder alle wollen Architektur und irgendwelche kreativen und geistigen Studien angehen, aber keiner geht ins Handwerk und dabei ist Handwerk so sexy.
Ja.
Und das habe ich total vermisst, dass da eine Offensive von der Handwerkskammer kommt, um diesem bevorstehenden Mangel mal entgegenzuwirken. Heute sehe ich das. Heute gibt es Werbung für die Attraktivität des Handwerks, aber fast 10 Jahre zu spät. Ne? Ja. Wir sind irgendwie in allem, was wir tun, gefühlt
laufen wir
den Ereignissen hinterher.
Mhm.
Und das ist oftmals traurig zu sehen. Und ja, manchmal überlege ich mir, woran liegt das? Ne?
Das ist jetzt auch so das
manchmal
Thema.
Manchmal so träge geworden sind.
Was glaubst du, woran diese Trägheit liegt? Wir sind ja auch immer schnell dabei, auf die Behörden zu schimpfen. So meinst du, dass da auch eine, nicht nur von der großen Politik, da brauchen wir gar nicht reden, heute tagt der Bundestag, das können wir ja sagen, die Folge erscheint später, ja, aber heute spricht der Bundestag über dieses milliardenschwere Paket. Ist es nur die Politik oder ist es auch vor Ort in den Kommunen, sind das die Behörden, die manche Sachen doch lähmen, manche Vorhaben?
Na, es wird ja auch, wenn wir darüber reden, dass weniger gebaut wird, muss man ja auch sagen, dass die Kommunen und die kommunalen Träger ja auch kaum bauen, neu bauen, obwohl die es wesentlich einfacher hätten als private Institutionen oder Investoren. Ja, den privaten Investoren wird das Bauen natürlich zurzeit nicht ganz einfach gemacht. Wir haben immer noch zu hohe Zinsen.
Na, steigen gerade wieder.
Steigen wieder, haben wir auch heute gerade gegoogelt. Und wir haben zu viele Vorschriften und die Baupreise sind einfach an einem Punkt angelangt, wo man wirtschaftlich das nicht darstellen kann, dass man neu baut, wenn man dann auch noch verträglich am Ende vermieten und verkaufen soll. Und insofern wartet jeder wahrscheinlich jetzt auch auf das Ergebnis des Bundestages heute.
Glaubst du, dass das Heizungsgesetz auch mit reingespielt hat?
Das Heizungsgesetz hat sehr viel Unsicherheit geschaffen, obwohl das ganz gewiss gut gemeint war, aber irgendwie schlecht gemacht.
Ja.
Weil das Thema Wärmepumpe Also musste ich einfach mal schmunzeln, weil Wärmepumpen bauen wir seit 25 Jahren in unsere Häuser ein. Das ist überhaupt nichts Neues.
Ja.
Und es wurde einfach auch vieles zu überspitzt dargestellt. Wenn jetzt zum Beispiel ältere Herrschaften, Eigentümer von Altbauimmobilien damit konfrontiert werden über ihre Hausverwaltung oder über die Presse, die haben ja Ängste bekommen, dass sie jetzt so viel Geld anfassen müssen und ein Haus modernisieren müssen, was sie womöglich gar nicht leisten können. Aber dass solche Objekte ja dann auch dem Bestandsschutz unterliegen, das wurde oftmals gar nicht so kommuniziert. Also es wurde da viel, ja, viele Missverständnisse wurden da produziert und das Heizungsgesetz als solches, ja.
Viel Missverständnisse gemacht, obwohl ja, die eigentliche Sache,
ob
es gut gemeint, aber diese Auflage innerhalb von 2 Jahren eine neue Heizung, auch wenn sie noch geht, wenn Leute neu kaufen im Bestandsimmobilienbereich, das merke ich auch, dass da Ängste bestehen. Und die Leute, also die Interessenten, die ich jetzt im Bestandsimmobilienbereich habe, die haben ja sogar Angst vorm Sanieren. Sagen, wenn dann die Handwerker nicht kommen, du bist ja nun so eine Neubauarchitektin, aber ich kann das auch für die Bestandsimmobilien sagen.
Ja, wir haben
auch
persönlich habe ich auch einige Erfahrungen in der Sanierung gesammelt. Nur neu gebaut habe ich in den letzten 35 Jahren nicht. Insofern ist die Angst, die da geschürt wurde, das war nicht gut gemacht. Es ist selbstverständlich, dass ein neu gebautes Haus den neuen energetischen Anforderungen zu entsprechen hat.
Ja.
So, aber
Punkt.
Ja. Aber die Sanierungen, da soll man ja die Kirche im Dorf lassen. Das muss irgendwie vernünftig passieren.
Jetzt sagt ein oder nicht nur ein, der Immobilienverbandschef Dirk Salewski spricht sich auch aus und macht sich natürlich auch riesige Gedanken, wie das weitergeht. Er fordert in einem Interview mit der Welt.de heißt es, eine Verschlankung der Bürokratie, einfachere Förderprogramme, steuerliche Anreize sowie eine reduzierte Mehrwertsteuer. Also aus dem Bereich sicher nicht schlecht gedacht. Und was noch dazu kommt, zudem sollen die Länder und Gemeinden das Bauland schneller freigeben und unnötige Bauvorschriften abschaffen. Ist eine ganze Menge. Was sagst du zu der Idee des Immobilienverbandschefs Dirk Salewski, den ich jetzt mal zitiert habe?
Na gut, da weißt du jetzt gerade mehr als ich.
Aber die Idee, reduzierte Mehrwertsteuer, steuerliche Anreize.
Mehrwertsteuer, das hatten wir ja während Corona-Zeiten. Ja. Das hat schon auch sehr geholfen, muss ich sagen. Wobei das ein unglaublicher organisatorischer Aufwand war. Ja. Vom Zeitpunkt X bis zum Zeitpunkt Y, diese gesamten Bautenstände und Rechnungen da zu filtern und das alles korrekt abzurechnen. Einfacher würde ich finden, wenn es Steuererleichterungen gäbe, wie kurz nach der Wende. Das kann man sicherlich einfacher.
Was gab es da zum Beispiel?
Da gab es Sonderabschreibungen, dass man in kürzester Zeit Investitionen zu 100% abschreiben konnte.
Ja.
So ähnlich, wie es das vielleicht jetzt noch gibt. Wenn man denkmalgeschützte Objekte saniert, dann hat man ja auch eine SonderAFA. Die ist bei Investoren immer sehr beliebt. Und das fände ich ein ganz einfach gemachtes
Ding. Da gehört gar nicht viel dazu.
Da gehört nicht viel dazu. Und dann produziert man auch nicht so viel ungewollten Aufwand.
Aber Bauland schneller freigeben, finde ich doch auch einen guten Aspekt.
Bauland schneller freigeben, ja, versiegeln wir wieder. Ich bin kritisch den Aussagen gegenüber, dass es tatsächlich in unserem Land an so vielen Wohnungen perspektivisch oder aktuell mangelt. Nach meinem Empfinden hat jeder eine Wohnung, aber es hat nicht jeder seine Wohnung.
Sehr
und
gut,
da sind wir beim Anspruchsdenken.
Dass einer gar keine hat, selten.
Selten. Und dann kommt hinzu, wenn man mal die Statistik der Demografie, die demografische Entwicklung betrachtet, ist es ja auch eher so, als ja, dass wir doch in der Bevölkerungszahl rückgängig sind. Mehr ältere Leute haben. Es sind weniger Geburten, höhere Sterberaten. Und da wäre ich eher dafür, dass man tatsächlich die Innenräume mehr verdichtet, als dass wir an den Rändern der Städte und Dörfer weiter ausfranzen. Mhm. Das heißt aber trotzdem, Bauland schneller zur Verfügung stellen.
Schneller freizugeben.
Auch in den Innenräumen. Da gibt's bestimmt genug Potenzial, wo man was machen kann. Ich denke zum Beispiel an die Kaufhallen, das Thema Kaufhallen, die in der Innenstadt mit ihren Parkplätzen doch unglaublich viel Platz wegnehmen und das oftmals an den besten Stellen. Hm. Und so ein Flachmann mitten in der Stadt, das ist eigentlich gar nicht wirklich so.
Flachmann ist so
sinnvoll. Also sowas kann man doch überbauen mit Geschoss. Ja, Wohnungsbau, gerade in der Stadt. Ja. Und sowas finde ich gut. Über sowas müssten sich die Grundstückseigentümer Gedanken machen können, die Städte in ihrer Planung Gedanken machen können.
Städteplaner müssen wir da aufrufen.
Am liebsten würde ich sie alle mal nach Dubai schicken und die sollen mal gucken, wie dort Visionen umgesetzt werden in einer Geschwindigkeit, die einem den Atem stocken lässt.
Da werden sich jetzt meine Kollegen in Dubai freuen. Da gibt's ja auch Investorenreisen von Falk. Also kann ich nur jeden einladen. Das ist ein richtiger Ansatz, den du hier bringst. Der war jetzt auch nicht abgesprochen.
So, was war noch? Was hat der Verband noch zum Besten
gegeben? Der hat noch gesagt, Bauland, also unnötige Bauvorschriften.
Unnötige Bauvorschriften. Ja, dann muss man mir erklären, was genau. Brandschutz ist wichtig. Wir können am Schallschutz ein bisschen was schrauben. Was willst du an Bauvorschriften wegnehmen? Also ich bin mit dem Bauen, das Bauen beobachte ich auch im Ausland. Und da gibt es in Österreich, Italien, die haben nicht weniger Bauvorschriften als wir. Hm. Ja, und genau was, auch wenn du mich jetzt fragen würdest, kostengünstiger Wohnungsbau. Was kannst du sparen, wenn du jetzt kostengünstiger...
Die Frage hätte ich dir noch gestellt.
Gut.
Aber du kannst sie ruhig gern beantworten. Vielleicht können wir kommen wir nochmal drauf. Alles. Diese unnötigen Bauvorschriften können wir dann vielleicht uns so einigen, dass wir sagen, kürzere Baugenehmigungszeiten.
Ja, absolut. Kürzere Baugenehmigungszeiten. Das ist ja aber witzig, dass wir, wie gesagt, 5 Jahre benötigen, um eine Baugenehmigung zu erwirken für ein innerstädtisches Bauvorhaben.
Das hat bei den Hochhäusern, kommen wir nochmal drauf zurück, 5 Jahre gedauert.
Auch am Ringelberg 5 Jahre.
Ringelberg ist ja auch noch so ein ganz tolles Objekt.
Ganz tolles Thema, aber vielleicht ein andermal.
Ja.
Aber ich weiß, dass es anders geht. Ich weiß, dass es anders geht, weil die Schottenhöfe, die wir mitten in der Stadt gebaut haben, ich sagte es vorhin schon, am Fuß der Krämerbrücke, da hatten wir innerhalb von 9 Monaten für ein Millionenprojekt die Baugenehmigung. Da haben alle an einem Strang gezogen und trotz Architektenwettbewerb, den wir ausgelobt haben, ging das so schnell, dass wir da wirklich,
das habe ich auch noch nicht gewusst, dass
Beispiel.
Das so schnell ging.
Ja, da war für mich das Paradebeispiel, dass es geht.
Also das ging damals in 9 Monaten.
Ja.
Und die längste Baugenehmigungszeit waren die Hochhäuser.
5, 6 Jahre.
Ja, ja.
Von der ersten Idee.
Und ich kann mich noch erinnern, als du diese Baugenehmigung dann abgegeben hast. Ich kann es auch falsch verstanden haben. Damals haben wir telefoniert. Du hast mal den Umfang der Baugenehmigung erklärt. So, wie viel Ordner? Ich glaube, das war ein ganzes Auto voll.
Du brauchst einen Tieflader oftmals, wenn du sämtliche Gutachten und die vielen Sonderfachleute, die alle damit gewirkt haben an dem Projekt, das ist schon enorm gewesen.
Ich hätte, glaube ich, das jetzt ausreichend besprochen, was ich jetzt so vom Verbandschef da aufgegriffen habe. Es gibt noch ein Thema, liebe Carola. Und zwar, warum die Frage, und ich frage das jetzt ganz bewusst, warum explodieren die Mieten in den Städten, während auf dem Land ganze Dörfer leer stehen? Ich sag jetzt auch gleich dazu, du engagierst dich sehr, sehr für das Leben auf dem Dorf. Du ziehst sogar für das Dorf und für die Bewohner, das können wir hier sagen, vor Gericht. Ich sag jetzt nur Tempo 30, da weiß jetzt nicht jeder, was mit anzufangen. Aber es kann doch auch nicht so schwer sein, wenn wir in den Städten schon sehr beschränkt sind mit unserem Wohnraum. Warum kriegen wir die Dörfer nicht attraktiver? Warum stehen die Häuser dort leer? Und es ist ein toller Einkauf, so ein Haus zu kaufen. Gibt's eine ganze Podcast-Folge von mir. günstig einkaufen, sanieren, einziehen, Familie ist glücklich. Was glaubst du, woran liegt das?
Ja, das ist, glaube ich, eine philosophische Sache. Möchte ich Landei sein oder Stadtmensch?
Stadthahn.
Keine Ahnung. Das ist so ein Lebensmodell. Also sicher, es kann sich bestimmt nicht. Und es ist am Ende auch eine Frage des Geldbeutels. Aber zunächst denke ich, ist es die Einstellung, die Lebenseinstellung. Kann ich mir vorstellen, mit meiner Familie, zwei Kindern auf das Land zu ziehen.
Wenn auf dem Land nichts los ist,
brauche ich zwei Autos.
Tote Hose.
Ich mache das Land jetzt mal schlecht.
Ja.
Ganz schlechte Infrastruktur, nichts los, du sagst es, tote Hose. Gemeinschaft funktioniert auch nicht wirklich. Und ja, meistens sind es auch nicht die neuesten Häuser, die auf dem Land angeboten werden. Da muss ich dann schon auch nochmal ein paar Handwerker mobilisieren,
um
die bewohnbar zu machen. Ja, das ist oftmals ja nicht ganz so einfach zu beantworten, diese Frage. Aber wenn es diesen Leerstand auf dem Lande gibt, dann müsste genauso wie auf der Suche nach den Handwerkern, ja, das Land auch mal versucht, sexy gemacht zu werden.
Ja, und sexy sind ja nicht nur dann die schön ausgebauten Häuser. Da sind wir wieder bei dem Thema. Es gibt Ängste zum Sanieren, wären wir wieder beim Thema Bauen. Aber ich gehe jetzt einfach noch weiter. Du machst ja sehr viel in deinem kleinen Dörfchen und engagierst dich da sehr. Und da ist ja auch richtig was los mit dem Museum, mit Veranstaltungen. Also du zeigst doch auch, und das bewundere ich auch an dir, dass du neben deinem eigentlichen, ja, ich sag jetzt mal, das ist deine Berufung, dieser Beruf Architektin, Gebäude zu schaffen, engagierst du dich da auch sehr.
Ja, Holzhausen ist nun sicher sehr gesegnet von seinem historischen Gebäudebestand, von seiner Lage direkt am Fuß der Wachsenburg, sehr idyllisch und Nähe zu Arnstadt ist gegeben.
Arnstadt ist die älteste
Stadt der ehemaligen DDR. Urkundlich erwähnte.
Ja.
Und Holzhausen ist ja ähnlich alt wie Arnstadt. Also Holzhausen hat schon ganz schön viel Historie zu bieten. Ja, Holzhausen ist ein glückliches Dorf. Holzhausen gibt es auch keinen Leerstand. Ich kenne ein einziges Haus, was in Holzhausen leer steht.
Aber dann sehen wir doch, dass es auch funktioniert.
Das funktioniert.
Und es gibt aber auch die Dörfer, wo alles eingeschlafen ist. Brauchen die jetzt alle eine Carola Busse, die das Dorf auf Vordermann
bringt? Das funktioniert ja nun nicht nur wegen mir, sondern ich bezeichne es als Glück, dass Holzhausen zwei neue Wohngebiete bekommen hat. Eins im Norden vom Ortskern, eins im Süden vom alten Ortskern. Und diese Neubaubewohner, diese neuen Holzhäuser, die haben sich unglaublich gut eingebracht und integriert in diesem Ort. Und ja, ist die Feuerwehr lebendig, da sind Vereine lebendig. Und vielleicht weiß auch jemand, der Zuhörer oder du weißt es ganz genau, dass in Holzhausen ja auch das Bratwurstmuseum, die Thüringer Bratwurst, seinen ersten Standort hatte. Und Otto Knöpfer, der berühmteste thüringische Landschafts- und Porträtmaler, ich sage immer unser Picasso, der hat dort gelebt in Holzhausen und wir als Verein, der Otto Knöpfer Freundeskreis, wir ehren sein Erbe und bringen so auch die Gemeinschaft zusammen. Und nun seit jüngstem findet sich auch im Dorf die Gemeinschaft sehr gut zusammen und macht gemeinsam regelmäßig jetzt Tag der offenen Höfe. Ja, und wir hatten auch über die Kirche, da wurde die Orgel erhalten und es gibt einen Orgelverein und somit lebt wirklich dieses Dorf. Und das liegt an den Akteuren im Ort, womöglich selbst. Da kann von außen schon auch viel gemacht werden, aber hauptsächlich müssen es mutige Akteure auch vor Ort sein und Menschen, die eben ein bisschen mehr machen als alle anderen.
Als gewöhnlich, genau.
Ja, als gewöhnlich.
Dazu zählst du ja auf jeden Fall. Und meine Frage war ja, warum explodieren die Mieten in den Städten? Das können wir ja nun leider nicht ändern. Das ist so.
Weil die Städte nach wie vor mehr nachgefragt sind und weil es eben auch in den Städten die Neubauten gibt, zahlreiche Neubauten. Und da gehen ja die Mieten bis in die 20-Euro-Region bereits.
Ne?
Und dann habe ich natürlich eine Statistik, die sagt, ja, in den Städten ist das Wohnen teurer. Aber es gibt natürlich auch Altbauten, wo die Preise eben auch noch unter 10 Euro liegen. Habe ich auch.
Gibt's auch. Hast du auch noch?
Habe ich auch einen Altbau unter 10 Euro.
Na wunderbar, das freut mich.
Also das gibt es eben auch. Naja, das liegt an der Attraktivität. Ne?
Lage, Lage, Lage.
Lage, Lage. Aber würde heute jemand auf dem Lande einen qualitativ guten Neubau erbringen oder setzen, ja, dann wäre die Miete ähnlich hoch wie in der Stadt.
Auf jeden Fall würde
sich
das...
Weil die Anforderungen an das Bauen, also der Kubikmeter Beton, kostet dann auf dem Land genauso viel wie in der Stadt.
Also können wir dann nur noch punkten auf den Dörfern mit der Attraktivität. Mir ist das eben rausgerutscht. Ich weiß nicht, ob du jetzt sagst, nee, sag's lieber nicht, aber du hast ja auch so ein Thema auf dem Dorf gehabt, Tempo 30. Wenn du jetzt sagst, nee, will ich nicht drüber reden, verstehe ich. Aber du hast dich ja auch da eingesetzt, wo ich gedacht habe, du liebe Zeit, wo ist hier eigentlich das Problem? Willst du da mal was sagen, was Dorf auch so an Problemen hätte und wo man was machen kann oder soll?
Ah je, das ist wieder, da stoße ich wieder auf völliges Unverständnis des Handelns unserer Verwaltungen, das bis zur Willkür reicht. Und ja, es ist so, dass durch unseren Ort, den ich ja nun als sehr schön beschrieben habe und lebenswert beschrieben habe, eine Landesstraße führt. Und diese Landesstraße wird mit Kilometer 50 befahren und darüber hinaus, und die Landesstraße verträgt das einfach nicht. Die Landesstraße ist zu schmal und die zum Teil keine Bürgersteige vorhanden, und es ist unglaublich gefährlich. Und seit mehr als 3 Jahren kämpfe ich um eine Tempo-30-Zone in unserer Ortschaft, und die wird diesem Antrag wird einfach durch das Landratsamt nicht stattgegeben, obwohl die gleiche Straße durch die Stadt Arnstadt führt, am Landratsamt vorbeiführt, und just vorm Landratsamt haben wir Tempo 30.
Das ist ja
also
irre.
Was soll ich dazu sagen?
Aber was ist
das
so ist schlimm? Aber was ist so schlimm dran, da ein Schild 30 aufzustellen?
Das wollen die nicht.
Warum?
Weiß ich nicht. Weiß nicht, wessen Interessen dort vertreten werden an dieser Stelle, die Interessen und der Schutz des Bürgers, der kann es nicht sein.
Aber du hattest ein Foto, ich weiß nicht, im Social Media, da läuft eine Frau mit einem Rollator auf diesem Gehweg und die kippt runter. Die kippt runter und die Räder fallen runter.
Ja, das ist unglaublich gefährlich, diesen Weg zu beschreiten. Und aus dem Grund werden auch die Kinder in unserem Ort mit dem Auto bis in die Schule gefahren, weil man den Kindern gar nicht zumuten kann. Die Kinder laufen ja auch gerne zu zweit. Und dann haben die den Schulranzen auf dem Rücken. Und wenn 2 Kinder nebeneinander diese Straße entlang laufen würden, dann fällt 1 garantiert dem Gehweg runter. Und ist der Gefahr des...
Das ist ein Unfall. Aber wenn dann erst was passiert, ist das Drama groß.
Ja, das ist ja das Argument des Landratsamtes, dass die sagen, es ist ja noch nichts passiert.
Das ist ja unglaublich.
Es ist ja noch nichts passiert. Weil solche Politik muss sich ändern.
Ja, und genau das muss auch mal angesprochen werden. Und wir bleiben ja hier immer noch in unserem Thema Bauen, Bauen in der Stadt, Bauen auf dem Dorf. Aber das sind dann Dinge, die eben auf dem Dorf auch nicht sein dürfen. Und dann gibt's schon Leute, die sich dafür engagieren. Und dann kommt von der Behörde, nee, interessiert uns jetzt nicht, bleibt alles, wie es ist.
Na, das Leben auf dem Dorf, so schön wie Holzhausen, und dann bin ich ja, natürlich kann ich nur über
dein Dorf reden.
Jetzt im Moment mal über dieses Dorf reden, weil es so beispielgebend ist, auch über, wenn es um den Verlust von Infrastruktur geht, wenn es um Veränderungen geht. Und da muss ich sagen, wenn ich zurückblicke, was wir kurz nach der Wende alles aufgebaut hatten, was uns alles auf diesem Ort, an diesem Ort zur Verfügung stand, da hatten wir 2 Bäcker, wir hatten einen Fleischer, wir hatten eine Sparkasse, wir hatten einen Friseur.
Einen Arzt wahrscheinlich.
Wir hatten einen Arzt nicht, aber wir hatten das Bratwurstmuseum. Wir hatten so viele Annehmlichkeiten, von denen es niemand geschafft hat zu bleiben, weil...
Hat sie nicht gerechnet.
Es wurde aus der Sparkasse aus dem Fleischer, aus dem Friseurgeschäft, aus dem Getränkehandel, aus dem Bäckerladen wurden Wohnungen. Infrastruktur keine mehr vorhanden. Ja, liegt auch oftmals an den Bürgern selber. Die sind dann eben nach Arnstadt einkaufen gegangen, der nächste Weg, weil es dort vielleicht ein Ticken günstiger war. Das Brötchen hat vielleicht und sogar in Holzhausen einen Cent mehr gekostet und dann ist man woanders hin und hat dort gekauft. Es sind so viele Ursachen, die man anführen kann, ne? Und dann das Leben auf dem Land somit nicht mehr so attraktiv ist, wie es mal gewesen ist. Und
ja, aber das beobachte ich oft, dass die Dörfer verwaisen. Nun können wir nicht alles auf die Politik schieben und auch nicht alles aufs Landratsamt. Das sind dann auch wieder Dinge, die Bürger, nenne ich das jetzt einfach mal, selber gemacht haben, weil einfach auch dieser Wettbewerb ist, wie du sagst, man fährt dann lieber in die Stadt auf den Großmarkt und kauft dort sein Brötchen. Und das ergibt dieses Bild, ändert aber nichts an der Situation. Das hat es wahrscheinlich schon immer gegeben, dass wir tatsächlich eine Bau- und Wohnungskrise in Deutschland haben. Da bin ich jetzt wieder am Anfang.
Ja, die haben wir. Die haben wir, die ist nicht herbeigeredet, die ist tatsächlich da. Und ich hoffe, dass in diesem Paket, was die Regierung jetzt verabschiedet, Maßnahmen zur Stabilisierung unserer Bauwirtschaft ergriffen werden.
Glaubst du, dass an dem aktuellen Baustopp andere verdienen? Dass doch noch irgendwo wer verdient?
Wer verdient? Rüstungsindustrie.
Da haben wir's.
Wir müssen uns auf Wehrpflicht oder wehrhaft machen. Ja, gefällt mir gar nicht das Thema.
Ja, mir auch nicht. Ich habe aber trotzdem die Frage gestellt. Aber da kann sich jeder Zuhörer und Hörer jetzt seine eigenen Gedanken machen. Da gibt's auch ganz viele Meinungen, die ich durchaus auch akzeptiere. Aber es ist einfach ein ganz, ganz großes Thema. Eine Frage, da sind wir schon so ein bisschen beim Fazit, liebe Carola, weil es ist so unheimlich interessant, unheimlich ist jetzt ein komisches Wort, dir zuzuhören. Da können wir gar nicht deine ganzen Projekte näher beleuchten. Hast du ein Lieblingsprojekt gehabt?
Ein Lieblingsprojekt?
Lieblingsbauwerk.
Ach, da gibt es so viele. Das prominenteste, ich nenne mal das prominenteste Bauwerk, das sind schon die Schottenhöfe in Erfurt.
An der Krämerbrücke.
Und da kann man über die Geschichte stundenlang reden. Das gelungene Zusammenwirken von Behörden und von Politik und Planern, Architekten,
also,
Sonderfachleuten,
richtig.
Von Bauleuten. Wir waren so motiviert und es ist uns wirklich echt gut gelungen.
Also das sind Zeiten gewesen, wo es so richtig rund gut gelaufen ist.
Es war die Weltwirtschaftskrise 2000 und...
Da war ja auch nicht alles so einfach. Ein Buchautor würde jetzt sagen, wenn man fragen würde, höre ich sehr oft, welches war das Buch, was du am liebsten geschrieben hast oder ist dein Lieblingsbuch, dann sagen die meistens, das, was ich gerade geschrieben habe, ist mein Baby. Das ist wahrscheinlich bei dir auch so. Da, wo du gerade dran bist, ist so dein Lieblingsobjekt.
Ja, ein Baby hat natürlich immer die größte Aufmerksamkeit.
Richtig.
Der Mutter.
Ja. Mutter.
Ich bin dann schon auch die Mutter. Und ich liebe natürlich auch meine Projekte und alle, die damit zusammenwirken und das auf alle Fälle ohne meine Familie im Hintergrund und meine Freunde zu vernachlässigen, die sind mir alle sehr, sehr wichtig, denn ohne diesen Rückenhalt könnte man ja dem Beruf, glaube ich, nicht ganz gut bestehen.
Da habe ich mir rausgeschrieben, was du mir geschrieben hast in Vorbereitung auf den Podcast. Wie du weißt, bin ich ja Widder. Und da möchte ich meine Herde, Familie und auch im Beruf immer sehr gern um mich drumherum haben. Das heißt auch, dass ich tatsächlich nur gut im Team funktioniere. Das wolltest du uns jetzt wahrscheinlich sagen.
Ja, das
wie Widder sind, das
so
wissen
sind
wir ja.
Ja. Bodenständig und ja.
Wenn du heute, das ist so ein bisschen Fazit jetzt, was kommt, neben dem kleinen Schwenk auch in dein Privatleben mit Familie, Freunden, wenn du heute ganz frei bauen könntest, ohne Vorschriften und Hürden, was würdest du als erstes umsetzen?
Als erstes.
Denn die Frage habe ich dir vorher nicht gesagt. Das kommt jetzt überraschend.
Ja, ich würde das Projekt auf dem Ringelberg als erstes umsetzen.
Okay.
Das ist so ein zukunftsweisendes, weit gedachtes Projekt. Einem Standort, der es verdient, aufgewertet zu werden durch Infrastruktur, durch eine ganz hervorragende Architektur und durch Wohnungen, die, wie du ja gesagt hast, gebraucht werden.
Ich gehe jetzt nicht näher drauf ein. Ich könnte ja jetzt sagen, warum machst du es nicht? Aber ich glaube, ich schenke es mir jetzt so ein bisschen. Ja? Willst du dazu noch was sagen?
Ach, heute nicht.
Heute nicht, nein. Brauchen wir jetzt auch nicht. Auf jeden Fall hast du dieses Projekt auch entwickelt und ist ein gigantisch schönes Werk. Und mal gucken, wie es weitergeht. Ich glaube, es wird mit Sicherheit weitergehen. Gibt es einen Moment oder gab es einen Moment in deiner großen architektonischen Bauzeit, vielleicht auch privat, in dem du ernsthaft ans Aufhören gedacht hast? Weil ich kenne dich nur als Kämpferin.
An das Aufhören habe ich nie gedacht. Ich habe zwar manchmal bin ich seitwärts gegangen, weil ich mir irgendeine andere spannende Aufgabe zugelegt habe, aber an das Aufhören habe ich nie gedacht. Wo ich mir oftmals Gedanken drüber gemacht habe, ist, ja, wie wird das mal zu Ende gehen? Wie ist mal dein Übertritt in den Ruhestand, in das Rentenalter? Wie schaffst du das? Denn so ein Bauträgerunternehmen, das kann man nicht einfach so übertragen mit all den Risiken und langwierigen Geschäftsabläufen, die das für sich beinhaltet. Und da stand schon immer die Frage, ja, und jetzt stehe ich davor und bin gerade dabei, alles gut und ordentlich abzuwickeln, ohne irgendjemandem aller Beteiligten über die Jahre da Schaden zuzuführen. Das ist meine große Aufgabe jetzt und meine Herausforderung, dass das Unternehmen Wachsenburg Baugruppe in guter Erinnerung bleibt. Und
das wird bestimmt
abgewickelt wird.
Das wird's garantiert, denn du hast ja wirklich gigantische Sachen gebaut. Kannst du sagen, wie viele Häuser du, ich zähle mal zwei Hochhäuser, das ist ja ein Riesenprojekt gewesen. Kannst du überhaupt sagen, ich glaube, die Frage habe ich dir schon oft gestellt, wie viele Häuser du ungefähr in deinem Leben gebaut hast?
Ich habe diese Statistik tatsächlich, also liederlich geführt. Ja. Also hunderte von Einfamilienhäusern sicherlich in den ersten 10, 15 Jahren. Und dann sind es auch sehr viele Wohnungen gewesen in Erfurt und Arnstadt und in Thüringen im Neubau und in der Sanierung. Es sind einige Millionen, die wir gebaut haben. Und wenn man baut, dann beschäftigt man ja ganz viele Menschen. Ne? Das ist ja nicht nur so, dass die Dinge in meinem Kopf und dann in meinem Büro geschehen, sondern da hast du ja ganz viele Baupartner.
Ja.
Und ich habe es vorhin gesagt, alle die damit die Rechnungsliste nach so einer Fertigstellung eines Projektes, die ist unglaublich lang.
Unglaublich.
Die Empfänger.
Und davor habe ich auch einen riesen Respekt, was du da alles hinbekommen hast mit diesen vielen, vielen Problemen, aber auch Freuden. Du hast das immer mit Freude gemacht. Da komme ich ja auf die eingangs erwähnte Botschaft deiner Bauherrin. Du hast auch immer eine gewisse Gelassenheit gehabt, wo ich gedacht hätte, ich hätte keine Nacht mehr geschlafen, wenn ich manche Problematik da mitbekommen hätte oder wenn mir das passiert wäre.
Ja, Angst ist kein guter Begleiter. Also
richtig.
Da muss man schon auch wissen, man hat ein Leben, was weitergeht. Auch im Falle, wenn mal was schief geht. Mit der Gewissheit und war ich immer unterwegs und ich habe mir nie vorstellen können, dass irgendein Projekt, was wir begonnen haben, dass das schief gehen könnte.
Ja, das stimmt.
Ist auch nicht
schief gegangen. Überhaupt nicht schief gegangen und du hast viele, viele glückliche Eigentümer.
Ja, und es gibt alle, die an so einem Projekt wirken, sind ja Menschen, mit denen man reden kann und es gibt für alles eine Lösung und ich bin so froh und dankbar, dass auch wirklich in der ganzen Zeit nie ein Unfall passiert ist oder sonst was. Und wir waren immer mit guter Laune bei der Arbeit. Ne?
Ja.
Und das ist auch ganz wichtig gewesen, dass man das Team während so eines Projektes immer bei Laune hält und bespaßt. Und das hat mir selber auch immer viel Spaß gemacht, denn wir haben ja unsere Meilensteine der Projekte auch immer ganz schön gefeiert.
Gerade wollte ich sagen.
Wattenstich und Kick-Off-Meeting und Richtfeste und Einweihung. Und das waren ja schon immer tolle Sachen. Und dann sind wir auch mit Freude immer ins Nächste gegangen.
Und das kann ich bestätigen, die Feiern, die ich miterleben durfte bei dir, die waren einfach immer von besonderer Note und Klasse. Liebe Carola, wir könnten, glaube ich, jetzt noch 2 Stunden dranhängen. Ich mache jetzt mal so ein bisschen Inas Nacht. Ich habe jetzt keine Karten, die ich wegschmeiße, wer die Sendung macht. Ich stelle dir jetzt 3, vielleicht 4 Fragen, die du wirklich nur mit einem Wort zum Abschluss beantworten kannst. Brauchst auch nur Ja-Nein sagen. Also ich stell dir vor, ich hätte jetzt diese Karten, diese Bierdecke. Ne? Gibt es Menschen, die dich enttäuscht haben?
In meinem Leben Menschen? Ja, in der Politik, in der Kommunalpolitik.
Da sind wir jetzt auch gar nicht so drauf eingegangen. Was lassen wir auch sein, aber habe ich auch miterlebt als Freundin, was dich da immer so bewegt
Sonst
hat.
Nicht, auf dem Bau nicht.
Auf dem Bau nicht, aber in der Politik.
Ja.
Okay. Nächste Frage. Was treibt dich trotz aller Hürden, die wir besprochen haben, immer noch an?
Der Spaß an der Arbeit, die Herausforderung, die Neugier.
Sehr gut. Welches Wort beschreibt deine größte Herausforderung? Jetzt kommen wir nochmal aufs Bauen, im Bauen. Welches Wort?
Finanzierung.
Okay, ja, das ist so.
Bauträgerfinanzierung. Da können wir eine extra Sendung machen.
Das machen wir dann. Du hast dich ja jetzt an Podcast gewöhnt, du darfst gerne wiederkommen.
Bauträgerfinanzierung.
Noch eine Frage geht jetzt auch in Richtung Bau. Wenn du eine Regel im Bauwesen abschaffen könntest, welche wäre es? Vorhin hast du ja gesagt, die braucht's alles. Gibt's vielleicht eine?
Jetzt kriege ich bestimmt Schimpfe von zu. Also mir fällt keine ein, auf die ich verzichten könnte. Mhm. Stellplatznachweis, nein, brauchen wir. Wenn die Stadt keine Parkhäuser baut, brauchen wir. Mir fällt tatsächlich.
Ja, wenn es keine gibt, dann ist keine. Und von so einer angesagten, wirklich mit großem Beispiel belegten Dame vor mir.
Selbst Umwelt- und Naturschutz.
Ja.
Ich bin für Grün, ich bin für Bäume, also unbedingt. Und ich bin auch für Energieeinsparung und für das Energiegesetz, wenn es vernünftig gemacht ist. Selbst, ja, aber jeden Hamster zählen, das finde ich dann schon doof.
Das hast du jetzt gut gesagt. Carola, hast du einen Abschlusssatz an unsere Hörer?
Oh, na, wenn es ganz simpel sein soll, ja, die Welt gehört den Mutigen und den Fleißigen.
Sehr gut zusammengefasst, Carola. Finde ich auch. Liebe Carola, ich bedanke mich sehr, dass du hier warst.
Elvira, ich bedanke mich, dass ich hierher kommen durfte in dein Ringelberghäuschen. Und ich danke mich für den wirklich sehr freundlichen Empfang. Und ich war tatsächlich gespannt, weil du deine Hörer immer so großartig präsentierst und vorstellst, bevor das eigentliche Interview beginnt. Da war ich schon sehr gespannt, wie du das heute mit mir machst.
Das wird so kommen.
Vielen lieben Dank.
Also der Podcast lebt natürlich von den Interviewpartnern und es war eine ganz große Ehre für mich, dass du das heute hier gemacht hast. Du brauchst jetzt nicht mit den Augen rollen, weil es einfach so ist, weil ich bin auch als Freundin richtig stolz auf dich.
Ich
danke allen Zuhörern und freue mich über Weiterempfehlungen, denn davon lebt der Podcast. Wenn es um eure Immobilien geht, meldet euch. Alle Daten, auch die von Frau Busse, schreibe ich in die Shownotes. Wer vielleicht mal in das Café will oder doch nochmal bauen will, ich weiß es nicht, in welche Richtung es jetzt zukünftig bei ihr geht. Bis zum nächsten Mal sage ich Tschüss. Eure Elvira Diebold, Maklerin mit Herz, sag ich immer an der Stelle.